Ja, vielen Dank, Johannes, erstens für die Einladung und zweitens auch für diese poetische und hoffnungsvolle Annäherung an den Alterungsprozess. Das macht wirklich Hoffnung heute Morgen. Aber das Thema ist heute die Altersdepression und ist ein sehr unterschätztes Problem, das wir gemeinsam auch interprofessionell und interdisziplinär angehen müssen. Und ich werde mich heute auf die Empfehlungen für die Diagnostik und Therapie der Altersdepression beziehen. Wir nennen sie nicht Leitlinien in der Schweiz, weil sie keine rechtliche Verbindlichkeit haben. Aber doch sind das State-of-the-Art-Empfehlungen und gehen auf die Publikation von 2018 und 2019 zurück, dort unter der Federführung der Schweizerischen Gesellschaft für Alterspsychiatrie und Psychotherapie haben wir die zuerst als 2018 in Kurzform und dann 2019 als Manual veröffentlicht. Und Sie die auf der Webseite der Schweizerischen Gesellschaft für Alterspsychiatrie und Psychotherapie, dann können Sie sie auch die Kurzversion runterladen. Die Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Alterspsychiatrie und Psychotherapie sind in der Reihe von den wichtigsten Diagnose- und Therapieempfehlungen für die einzelnen wichtigsten Störungsbilder psychiatrischer Art bei älteren Menschen. 2014 parallel zur nationalen Demenzstrategie haben wir die Empfehlungen für die behavioralen und psychischen Symptome Demenz, BPSD, veröffentlicht. Diese wurden revidiert letztes Jahr und stehen jetzt wieder als Manual zur Verfügung. Und dann kam 2017 Delir im Alter, 2018 waren die Swiss Memory Clinic Empfehlungen für die Diagnostik der Demenzerkrankungen, 2019 Altersdepression, 2021 Abhängigkeitserkrankungen im Alter und auch 2021 Psychosen im Alter. Es gibt auch ein Buchkapitel über Zwangsstörungen im Alter. Die wichtigsten Symptomstörungsbilder haben wir so abgerundet. Das Besondere an den Schweizer Empfehlungen ist, dass sie interdisziplinär und interprofessionell angelegt sind. Die Zusammenarbeit mit den Geriatern und Neurologen war uns sehr wichtig, aber auch vor allem mit den Pflegefachverbänden, mit den Psychologen und Psychologinnen, mit der Alzheimer Schweiz. Alle sind beteiligt an der Entstehung der Empfehlungen. Das machte, glaube ich, die Stärke der Schweizer Empfehlungen aus, weil unsere altersmedizinische Arbeit doch interprofessionell und interdisziplinär ist und auch sein muss. Ich werde nochmals darauf dann eingehen. Ja, wenn wir die Prävalenzzahlen der Altersdepression anschauen, dann fällt es auf, dass die Prävalenzzahlen für Major Depression gar nicht so hoch ist wie bei den jungen Erwachsenen. Weltweite Prävalenz 13,3% für Major Depression, in Europa 12,9%, aber bei Frauen ein bisschen höher als bei Männern. Und weil das Problem ist, dass wir ein Drittel der älteren Menschen, 30%, und eine sehr hohe Zahl, einen subsyndromalen Verlauf haben. Also eine Depression, die den Schweregrad einer Major Depression nicht erreicht und deswegen auch sehr oft unerkannt bleibt. Das ist das größte Problem, weil die älteren Menschen dadurch nicht rechtzeitig zur Diagnostik und Therapie herangeführt werden können. Und auch diese Zusammenfassung der Literatur ab 93 gibt an, dass bei zu Hause Lebenden die Prävalenzzahlen zwischen 0,9 und 9,4% schwanken, aber dass wir vor allem bei den Heimbewohnern bis 42% der in Heimen lebenden Menschen eine hohe Anzahl von an Depressionen erkrankten Personen haben. Die Übersichtsartikel, sie beschreibt auch einige Prädiktoren wie weibliches Geschlecht, somatische Erkrankungen, kognitive Störungen, funktionelle Einschränkungen, Mangel an sozialen Kontakten, Depressionen in der Vorgeschichte. Wir werden auf einige Risikofaktoren detailliert eingehen, weil wir haben besondere Probleme bei der Altersdepression. Wir haben die Überlappung mit den kognitiven Störungen. Wir haben die massive Zunahme von Suizidalität. Wir haben das Problem der Polypharmazie und Multimorbidität, die wir auch dann ausführlich sehen können. Und das macht die Altersdepression so besonders. Wenn wir die Risikofaktoren anschauen, dann sind die zerebrovaskulären Ereignisse oder Schlaganfälle an erster Stelle. Bei zerebrovaskulären Veränderungen im zentralen Nervensystem, vor allem nach Schlaganfällen, sehen wir bei über 50% der Betroffenen eine sehr therapieresistente Depression. Viele Kliniken In der Neurologie behandelt man auch manchmal auch schon prophylaktisch mit Antidepressiva solcher Patienten, weil sie sehr hartnäckig ist. Das empfehlen wir in den Empfehlungen nicht. Aber trotzdem ist es ein sehr wichtiges Thema, was wir im Fokus behalten müssen. Es gibt eine Reihe von endlos anmutenden Risikofaktoren wie somatische Störungsbilder wie Hypothyroidismus, Mangelernährung, Vitaminmangel, Medikamente, Polypharmazie ist ein sehr großes Problem. Und wir haben auch psychosoziale Risikofaktoren. Einsamkeit, soziale Isolation ist ein sehr großes Problem bei älteren Menschen, was wir auch in der Therapie berücksichtigen müssen. Auch niedriger sozioökonomischer Status, negative Lebenserfahrungen, positive Familiengeschichte, vorangehende depressive Episoden, Substanzabhängigkeit, Alkohol oder Sedativa, Benzodiazepinabhängigkeit, Hypnotikaabhängigkeit, das sind so wichtige Risikofaktoren bei älteren Menschen und nicht zuletzt Betreueraufgaben, die wir auch bei betreuenden Angehörigen von demenzerkrankten Personen zum Beispiel beobachten können. Das sind so wichtige depressogene Faktoren. Die Liste ist endlos. Gewisse Sachen wie maligne Erkrankungen oder Endokrinopathien, das sind so selbstredende Risikofaktoren für eine Entwicklung einer Depression. Aber Sie sehen auch, wir haben eine lange Liste von Medikamenten, die depressogen sind. Und ältere Menschen nehmen sehr viele Medikamente. Es muss auch uns bewusst sein, dass Antihypertensiva, Beta-Blocker, Steroide, Antihistaminika oder Antiepileptika, dass die auch Depressionen verursachen und verstärken können. Polypharmazie ist, wie gesagt, ein sehr großes Problem. Rechts sehen Sie unsere Risikoliste von Medikamenten, Beta-Blocker an erster Stelle, aber auch bis zu Analgetika oder auch Digoxin, andere Medikamente, sind verschiedene Substanzen, die sehr oft auch mit den Depressionen in Zusammenhang stehen. Und das müssen wir auch in der Prävention und in der Therapie berücksichtigen. Wenn wir die Ursachen der Altersdepression anschauen, dann vermischt sich doch einiges. Wir haben die Ursachen, die auch bei jungen Erwachsenen zum Tragen kommen, wie Vulnerabilitäts- oder stressassoziierte Ursachen, die Dysregulation der HPA-Achse oder auch Serotonin-Transporter-Genveränderungen, die spielen bei jungen und bei älteren Personen eine wichtige Rolle. Aber wir haben neue Faktoren, die dazukommen, zum Beispiel die Neurodegeneration, die Nervenwachstumsfaktoren gehen zurück, beginnende Demenzerkrankungen verstärken oder verursachen Depression. Dann Apolipoprotein E44-Doppelallel ist ein Risikofaktor für Alzheimer-Demenz, ist aber auch ein Risikofaktor für Depressionen, für Altersdepressionen. Wir haben dann Veränderungen im zentralen Nervensystem. Frontolimbische und orbitofrontale Bahnen sind vor allem betroffen oder von vaskulären Veränderungen auch im zentralen Nervensystem. Und wir haben natürlich auch Komorbiditäten, die dann auch Depressionen verursachen können. Ich werde das ausführlich darauf eingehen. Depression Persönlichkeit spielt eine Rolle. Depressive, abhängige Persönlichkeitsstrukturen, pathologische Trauerreaktionen. Und dann, wie gesagt, soziale Isolation, Vereinsamung ist ein sehr großes Problem. Und eingeschränkte Mobilität ist ein großes Problem als verursachende Faktoren. Übrigens, die Dias können Sie dann im Anschluss auch an die Veranstaltung dann auch online zur Verfügung haben. Müssen Sie also keine Fotos machen. Das wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Genau, und wenn wir die Diagnosekriterien nach ICD-10 anschauen, dann haben wir natürlich wieder diese Hauptsymptome, depressive Stimmung, Verlust von Interesse und Freude, erhöhte Ermüdbarkeit. Aber das Problem ist, ältere Menschen kommen zu Ihnen in die Praxis und sie sagen nicht, ich bin depressiv. Sie sagen, ich fühle mich müde, ich habe Schlafstörungen, ich habe Schmerzsymptome, ich bin vergesslich geworden. Also diese akzessorischen Symptome, die unter die zusätzlichen häufigen Symptomen subsumierten Symptome kommen in den Vordergrund. Ältere Menschen zeigen ein ganz anderes klinisches Bild bei der Depression, wo das somatische Syndrom aber auch leider Suizidalität im Vordergrund stehen. Sie sehen hier die wichtigsten somatischen Beschwerden im Rahmen einer Depression. Schmerzen sind an erster Stelle. Gelenkschmerzen mit 36,7% der betroffenen Fälle an erster Stelle, gefolgt von Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Brustschmerzen, aber auch Müdigkeit, Schwindel sind sehr häufige Symptome, die die älteren depressiven Menschen auch dann zu ihnen kommen lässt. Also deswegen sind die Hausärzte sehr bemüht und versuchen das auch zu objektivieren, aber sehr oft sind das keine objektivierbaren somatischen Symptome, die dann im Vordergrund stehen. Und je mehr somatische Symptome dann bestehen, desto depressiver sind sie auch die betroffenen Personen. Jetzt, es gibt einen sehr großen reziproken Zusammenhang zwischen den Komorbiditäten und Multimorbidität und der Depression. Also bei einer unbehandelten Hypertonie sehen wir bei 52% der Betroffenen eine Depression. Oder bei koronären Herzerkrankungen auch mehr als die Hälfte sind betroffen. Bei degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparats 31%, bei Herzinsuffizienz 24% und bei gastrointestinalen Beschwerden, Diabetes mellitus, 19%. Also Sie sehen, wenn je mehr Komorbiditäten ins Spiel kommen, desto ist das Risiko höher für die Depression. Und die Beziehung ist auch umgekehrt. Das heißt, bei depressiven Menschen steigt das Risiko für diese komorbide Erkrankungen. Und das ist ein sehr großes Problem, weil es zwei schwerwiegende Folgen hat, diese ganze Multimorbidität. Erstens verstärkt das die Polypharmazie. Wir haben das als Risikofaktor erkannt vorhin für Depressionen. Und es führt zu Therapieresistenz, weil wir die Medikamente nicht richtig einsetzen können, weil die Psychotherapie nicht mehr sehr gut wirkt. Und aus verschiedenen Gründen, weil das Interaktionspotenzial mit anderen Medikamenten unserer Psychopharmaka dann zunimmt. Und Therapieresistenz nimmt insgesamt zu aufgrund dieser Multimorbidität. Ein großes Problem, was wir im Rahmen der Altersdepression sehen, sind die kognitiven Störungen der Altersdepression. Das sind ältere Menschen, haben schon kognitive Störungen aus verschiedenen Gründen. Es muss nicht immer Demenz sein, aber sehr oft ist auch eine beginnende Demenz kommt ins Spiel und Depression verursacht zusätzliche kognitive Störungen. Wir haben früher von Pseudodemenz gesprochen, von den depressionsbedingten kognitiven Störungen. Den Begriff verwenden wir nicht gerne, aber es hat sich doch ein bisschen breit gemacht. Und es sind auch gewisse kognitive Störungen, vor allem in der Informationsverarbeitung da. Wir haben eine allgemeine Abnahme der Informationsverarbeitung. Dann sind die Exekutivfunktionen, dann das episodische Gedächtnis ist betroffen, Sprache ist betroffen, Arbeitsgedächtnis ist betroffen und die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung ist betroffen. Das Gute an diesen kognitiven Störungen der Altersdepression ist, wenn wir die Depression erkennen und behandeln, sind sie reversibel. Deswegen hat man das Pseudodemenz genannt. Deswegen ist auch wichtig, dass wir gerade bei älteren Menschen die Depression rechtzeitig erkennen und behandeln, damit wir auch die alltäglichen Einschränkungen auch sich zurückentwickeln können und nicht zusätzlich zu behalten. Auch die neueren Meta-Analysen von Studien zeigen, dass es einen sehr guten Zusammenhang gibt zwischen der Altersdepression und Demenzerkrankungen, vor allem mit Alzheimer-Demenz, aber auch mit der vaskulären Demenz. Es war lange Zeit ein Diskussionsthema. Ist eine Demenzerkrankung ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Depression oder umgekehrt ist Depression ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Demenzerkrankung, weil die pathophysiologischen Mechanismen sind sehr ähnlich und vieles ist überlappend. Und heute wissen wir, dass wenn ein junger Mensch Depressionen entwickelt, welche sich rezidivierend auch im Alter fortsetzt, dass das Risiko groß ist, dass es eine Demenzerkrankung daraus sich entwickeln kann und das Risiko für Demenzerkrankungen steigt. Aber wenn eine Altersdepression, eine Depression zum ersten Mal im höheren Lebensalter auftritt, ohne Depression in der Vorgeschichte, in jungen Jahren, dann ist das eher eine Prodromalphase einer Demenzerkrankung, vaskulären, aber auch der Alzheimer-Demenz. Bei diesen Patienten sind wir sehr, sehr vorsichtig. Wir machen die ganze Diagnose-Batterie in der Memory-Klinik durch, weil sehr oft eine Alzheimer-Demenz mit einer Depression im Vorfeld, in der Prodromalphase beginnt. Und da zeigen auch die Studien sehr genau, dass der Zusammenhang zwischen Depression und Altersdemenzen auch sehr deutlich sind. Das zweite Problem neben den kognitiven Störungen ist, dass die Suizidalität massiv zunimmt. Die meisten Suizide im Rahmen einer Depression, die finden bei älteren Menschen statt. Das ist weltweit so. Vor allem bei Männern haben wir einen sehr starken Anstieg, aber vor allem auch bei Frauen haben wir einen sehr starken Anstieg. Und die Vorbereitung einer Suizidhandlung verläuft bei älteren Menschen etwas anders als bei Jugendlichen. Es gibt eine längere Planungsphase, die älteren Menschen wägen ab, pro und contra. Sie überlegen sich, was sagen die Angehörigen, was mache ich, wie beschaffe ich mir die Mittel dazu. Aber sie können das nicht verbalisieren. Was sie machen, und das zeigen die Studien sehr deutlich, bevor sie eine Suizidhandlung dann machen, tun sie ihre primären Betreuungspersonen vermehrt aufsuchen. Das sind Angehörige, Hausärzte, aber auch Seelsorger zum Beispiel. Deswegen müssen wir auch diese Zielgruppen, diese sehr gut sensibilisieren auf die Problematik, dass wir das proaktiv ansprechen. Es ist sehr auffällig, und das zeigen viele Studien, dass ältere Menschen, die eine Suizidplanung planen und vermehrt mit nicht objektivierbaren Beschwerden ihre primären Betreuungspersonen dann aufsuchen. Und das müssen wir auch in der Prävention dann berücksichtigen. Genau, Suizidalität im Alter hat auch gewisse Risikofaktoren, wie höheres Lebensalter oder männliches Geschlecht. Depression und Sucht sind ein großes Problem, auch Alkohol und sedative Abhängigkeit. Unter sedativer verstehe ich bei älteren Menschen Benzodiazepine und Benzodiazepin-analoge Substanzen. Das ist ein großes Thema für sich. Und dann auch chronische somatische Komorbiditäten, Multimorbidität ist ein Risikofaktor, Verfügbarkeit von Suizidmethoden, das seien Schusswaffen sein, aber es können auch Medikamente sein, wo ältere Menschen haben sehr viele Zugang zu den Medikamenten und die sammeln sie manchmal. Das müssen wir in der Therapie berücksichtigen. Kognitive Einschränkungen, beginnende Demenzen sind ein Risikofaktor, ein wichtiges Risikofaktor. Und auch Polypharmazie infolge von Multimorbidität ist ein sehr wichtiges Faktor. Für die Prävention der Suizidalität wurde einige Programme entwickelt. Links sehen Sie vier Faktoren, die in der akuten Krise zum Tragen kommen sollten. Zur MS müssen wir eine tragfähige therapeutische Beziehung dann aufbauen. Wir müssen eine gute Diagnostik machen mit Ausprägung, Handlungsdruck und Risikofaktoren, Psychopathologie. Wir müssen proaktiv nachfragen, wie konkret der Suizidgedanke ist, wie konkret die Vorbereitungsphase ist. Und dann gibt es Managementkriterien wie ein schützender Rahmen. Es ist die Frage, ob jede Suizidalität per FU in die Klinik kommen muss. Das hängt von den konkreten Gedanken ab, wie weit Suizidgedanken fortgeschritten sind. Und dann müssen wir sehr rasch diese Betroffenen einen akuten Diagnostik und Therapie dann zuführen. Es gibt auch andere Maßnahmen wie Telefon. telefonische Beratungen, regelmäßige Depressionsscreening, aber auch soziale Vernetzungen fördern, Seniorenwohnwohlfahrtsorganisationen erkennen und behandeln Depressionen, die von Kollegen empfohlen worden sind. Suizidprävention lohnt sich gerade bei älteren Menschen. Und das müssen wir Teil der Therapie dann berücksichtigen. Jetzt, wenn wir die Diagnostik der Altersdepression anschauen, das müssen wir all diese Faktoren berücksichtigen. Wir müssen die Komorbiditäten, die Multimorbidität berücksichtigen. Wir müssen eine mögliche beginnende Demenzerkrankung berücksichtigen. Wir müssen neurologische und internistische Erkrankungen berücksichtigen. Und deswegen ist Altersdepression-Diagnostik ein bisschen umfassender als Depressionsdiagnostik bei jüngeren Erwachsenen, weil wir sehr viele differenzialdiagnostische Überlegungen hinzukommen und wir brauchen eine sehr gute Medikamentenanamnese und deswegen auch die Fremdanamnese, wie bei allen alterspsychiatrischen Erkrankungen, sehr, sehr wichtig. Wir müssen auch die Hausärzte befragen, wir müssen die Spitex-Personen befragen, wir müssen die Angehörige befragen, um über die aktuellen Medikamente Informationen zu holen. Wir haben auch sehr gute Assessments-Instrumente, um die Depression zu diagnostizieren. Die geriatrische Depressionsskala ist die Skala, die am einfachsten durchzubringen ist und durchzuführen ist und hat sich sehr bewährt im Alltag. Aber wir haben auch Skalen wie Cornell Scale for Depression bei Demenz, die bei demenzerkrankten Personen und demenzerkrankten Personen mit Depression auch Untersuchungen helfen. Natürlich können auch Skalen, die bei jungen Erwachsenen kommen, die wie Hamilton oder zum Beispiel Madras, die auch bei Eltern angewendet werden. Die sind nur sehr oft sehr ausführlich und sie brauchen ein strukturiertes Interview. Sehr viele ältere Menschen können im Rahmen einer Depression oft nicht sehr gut Informationen geben. Deswegen haben sich Kurzversionen und mit der Assessment-Skala sich sehr gut bewährt. Wie gesagt, die geriatrische Depressionsskala ist eine sehr einfache Skala, gut einwendbar. Und 15 Items, 15 Fragen, die ausschließlich mit Ja oder Nein beantwortet werden sollen. Und ab 6 Punkten ist es eine Depression bei betroffenen Personen. Und wir haben lange darüber diskutiert, welche Labordiagnostik sollen wir in der Routine bei der Altersdepression empfehlen. Sie sehen hier die ganze Liste. Es zielt darauf, die Multimorbiditäten und die differenzialdiagnostischen Überlegungen abzudecken. Wir haben natürlich eine erweiterte Diagnostik, die wir dann auch dann empfehlen. Liko-Untersuchungen sind vor allem in der Unterscheidung von Alzheimer-Demenz sehr wichtig geworden. Wir haben einige Biomarker, die Alzheimer-Demenz heute beim Liko-Untersuchung sehr gut dann darstellen können. Aber auch Entzündungen, Neoplasmen und Autoimmunerkrankungen sind im Rahmen von Liko-Untersuchungen gut feststellbar. Bildgebung gehört nicht nur in der Memory-Klinik-Diagnostik, sondern auch bei Altersdepressionen heutzutage zu Standarddiagnostik, vor allem ein MRT, weil wir, wenn wir die strukturellen Veränderungen erfassen wollen, müssen wir Bildgebung durchführen. Wenn wir eine beginnende Demenzerkrankung erfassen wollen, müssen wir dann die Bildgebung durchführen. Wir haben auch Hilfsuntersuchungen wie PET oder SPECT, die dann auch eine erweiterte Diagnostik dann ermöglichen und Differentialdiagnose zu Demenzerkrankungen stärken können. Dann natürlich die neuropsychologische Abgrenzung von Altersdepression zu Demenz ist sehr wichtig. Sie sehen hier die Liste. Das ist sehr oft in der Akutphase, das vermischt sich das akute Depressionsbild mit der Demenz dann sehr oft, deswegen nicht sehr gut durchführbar, eine neuropsychologische Untersuchung, aber in der fortgeschrittenen Phase der Therapie kommt sicherlich zum Austragen, auch um eine differentialdiagnostisch die Demenz auszugrenzen. Sie sehen hier die Unterschiede. Bei der Alzheimer-Demenz haben wir primäre Gedächtnisstörungen, bei Defizite bei zeitunabhängigen Aufgaben, Wiedererkennen deutlich gestört, Intrusionen, Zufallsfehler, konstruktiv apraktische Fehler, Orientierung ist gestört, aphasische Symptome und apraktische Symptome, die wir sehr oft bei den depressionserkrankten Personen nicht haben. Gute Neuropsychologie ist sehr wichtig, auch in der Altersmedizin und in der Alterspsychiatrie. Und dann Elektroenzephalographie ist nicht sehr spezifisch für diese Erkrankungsbild, aber können gewisse Sachen ausschließen, wie cerebrovaskuläre Läsionen oder metabolische Enzephalopathien und so weiter. Jetzt möchte ich im letzten Teil auf die Therapie der Depression im Alter eingehen, was sehr viele Probleme mit den kognitiven Störungen, mit der Polypharmazie, Multimorbidität bietet. Deswegen muss die Therapie der Altersdepression auf verschiedene Füßen beruhen. Psychotherapie ist an erster Stelle, die Therapie der ersten Wahl, auch bei leichten bis mittelschweren Depressionen. Ich werde das noch etwas ausführlicher, meine Kolleginnen werden dann später ausführlicher darauf eingehen. Und das Problem ist, dass wenn ältere Menschen zu uns kommen mit einer Altersdepression, sehr oft ist es sehr chronifiziert. Das Schweregrad ist schon mittelschwer bis schwer, bis schwer. Und da kommen natürlich Psychopharmaka ins Spiel, Antidepressiva ins Spiel. Sehr oft ist eine Kombination notwendig. Wir werden das sehen, auch wenn wir Psychopharmaka einsetzen, müssen wir die nicht-pharmakologischen Therapieoptionen, das sind in allen Leitlinien, Empfehlungen der Alterspsychiatrie drin, dass die mit angeboten werden müssen und an erster Stelle stehen müssen. Dann kommen natürlich Medikamente mit Antidepressiva, aber auch Mood-Stabilizer, adjuvante Therapien. Dann werde ich kurz auf die chronobiologische Verfahren eingehen, auf die Elektrokrampftherapie. Und sehr wichtig sind auch Entlastende, nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige ist es notwendig, dass wir diese entlastenden Therapien anbieten, die gegen die Vereinsamung, soziale Isolation entgegenwirken. Und diese milieutherapeutischen und psychosozialen Maßnahmen, die sind gerade bei älteren Menschen sehr, sehr wichtig. Psychotherapie, ich werde nicht sehr kurz berühren, das Thema des heutigen Symposiums ist Psychotherapie. Meine Kolleginnen werden darauf eingehen. Wir haben heutzutage sehr gute Therapieverfahren, die dann sehr gut wirken, nicht nur bei älteren depressiven Menschen. Wir haben sogar auf die demenzerkrankte Personen zugeschnittene Psychotherapieverfahren. Bei leicht bis mittelschwerer Demenz sind sie gut einsetzbar und sollten unbedingt zum Tragen kommen. KVT ist an erster Stelle, aber auch interpersonelle Therapie, erinnerungsorientierte Verfahren, psychodynamische Verfahren. Wir haben einen hohen Evidenzgrad bei Depressionen, bei über 65-Jährigen. Wenn die depressiven Patienten an Demenz zukommt, ist Evidenzgrad B, aber immer noch sehr, sehr relativ hoch. Deswegen Psychotherapie wirkt bei älteren Menschen und sollte angeboten werden. Wenn es nicht möglich ist, haben wir eine Reihe von psychosozialen Interventionsmöglichkeiten wie angelegte Selbsthilfe, Psychoedukation, Problemlösungstraining, physische Aktivierung bis zu Kunsttherapie, Musiktherapie und all diese anderen Verfahren, die wir auch nicht pharmakologische Maßnahmen parallel zu Pharmakotherapie empfehlen. Ich denke, die kann ich überspringen. Meine Kolleginnen werden sicherlich darauf eingehen. Wir haben natürlich einige Faktoren, die wir anpassen müssen, wie Multimorbidität oder Funktionseinschränkungen, interpersonelle Verluste und so weiter. Aber Psychotherapie steht an erster Stelle und sollte auch begleitend angeboten werden, wenn die Psychopharmaka zum Einsatz kommen. Jetzt, Psychopharmaka-Einsatz ist ein sehr großes Problem bei älteren Menschen aus verschiedenen Gründen. Und ich möchte mich entschuldigen für meine kratzige Stimme ein bisschen. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir im Rahmen der Leitlinienentwicklung auch auf die Grundsätze definieren für den Einsatz von Psychopharmaka. Und die sehen Sie hier, die sind für die in erster Linie für den Antipsychotika-Einsatz dann entwickelt worden, aber gelten auch natürlich für Antidepressiva, das ist klar. Wie gesagt, die erste Wahl sind immer nicht pharmakologische Maßnahmen wie Psychotherapie, aber auch andere Therapiemaßnahmen, die zum Einsatz kommen sollen und auch die auch dann angeboten werden sollen, wenn Psychopharmaka zum Einsatz kommen. Es soll immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen vor dem Einsatz der Psychopharmaka. Es soll ein Therapieplan erstellt werden. Es soll eine klinische Untersuchung mit EKG und Labor vor dem Einsatz stattfinden und im Verlauf der Therapie mit dem Psychopharmaka wiederholt werden. Wir haben auch Zeitspannen dafür dann definiert. Pharmakotherapie möglichst als Monotherapie, ein Medikament nach dem anderen, kleinste Dosierungen langsam aufschleichen, auch beim Absetzen langsam ausschleichen. Keine Rezeptorantagonisten, das heißt keine Anticholinergika, keine Antihistaminika oder Dopaminantagonisten. Dann haben wir das große Problem der Off-Label-Medikation. Wir setzen viele Medikamente ein, aber in dieser Altersgruppe bei älteren Menschen, das gleiche Problem haben wir auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Für diese Altersgruppen sind keine kontrollierten Studien vorhanden für diese Medikamente, obwohl sie, wie wir alle wissen, dass sie wirken. Deswegen ist es Off-Label-Einsatz, weil auf der Spezialitätenliste des Bundes-Swissmedic das nicht erscheint. Sie können als Ärztinnen und Ärzte diese Medikamente trotzdem einsetzen, wenn sie von der Wirksamkeit dann überzeugt sind. Das ist halt dann auf eigenes juristisches Risiko, deswegen müssen sie es sehr gut belegen, sehr gut aufklären und sehr gut ihre Indikationsüberprüfung dokumentieren, auch zu ihrem eigenen Schutz. Aber Off-Label ist auch in der Altersmedizin ein großes Problem. Dann müssen wir mit den Nebenwirkungen und Medikamenteninteraktionen dann laufend checken und kontrollieren. Dafür haben wir Online-Programme heutzutage. Für die Assistenzärztinnen und Ärzte ist es eine sehr große Erleichterung, aber es ist sehr wichtig, dass es regelmäßig durchgeführt wird. Es ist auch sehr wichtig, dass regelmäßig eine Indikationsprüfung für die Medikamente durchgeführt wird. Und wenn die Indikation nicht mehr gegeben ist, dass auch die Medikamente in der Dosis reduziert werden oder abgesetzt werden. Das gilt natürlich in erster Linie für Antipsychotika, weniger für die Antidepressiva. Aber regelmäßige Indikationsprüfung ist Teil der Therapie. Was machen wir mit den Antidepressiva? Setzen uns bei mittelschwerer und schwerer Depression ein. Wir machen zuerst eine Nutzen-Risiko-Analyse. Was sind die Komorbiditäten? Wie ist der Somatostatus? Labor, EKG? Wir klären auf, nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen über Risiken und Nebenwirkungen. Und wir nehmen niedrige Dosierungen, 30-40% der Dosierungen bei jüngeren Erwachsenen reichen bei älteren Menschen aus. Wir machen angemessene Behandlungsdauer, 4 bis 6 Wochen für ältere Menschen. Bei jüngeren Menschen ist es 3 bis 4 Wochen, ist etwas länger. Wir müssen 4 bis 6 Wochen auf die Wirkung warten, weil es auch niedriger dosiert sind. Und Auswahl des Medikaments nach Nebenwirkungsprofil. Und als Erhaltungstherapie empfehlen wir 6 bis 12 Monate, bei häufig auftretenden Rezidivierenden dann mehrere Jahre müssen die Betroffenen leider die Medikamente nehmen. Wir gehen sehr symptomorientiert vor, welche Symptomatik steht im Vordergrund, Angst oder Schmerzen oder Kognition. Was ist es im Vordergrund? SSRIs sind an erster Stelle. Trizyklische Antidepressiva empfehlen wir wegen der anticholinergen Nebenwirkungsprofil nicht, obwohl sie gut wirksame Antidepressiva sind. SSRIs und zunehmend die neueren SNRIs, das Duloxetin, vor allem bei Schmerzsymptomen, sehr im Vordergrund. Aber wir haben auch eine andere Optionen, wie zum Beispiel bei Schlafstörungen, Mirtazapin oder Trazodon, bei auch demenzerkrankten Personen oder Agomelatin, ein anderes Wirkmechanismus, das ist im Vordergrund. Die SSRIs haben Nebenwirkungen, zwar weniger als tricyclische Medikamente, aber doch, das sehen Sie hier, sind vor allem gastrointestinale Nebenwirkungen. Und was machen wir bei Therapieresistenz? Wir kombinieren zwei Antidepressiva oder wir machen eine Augmentationsbehandlung. Lithium ist das beste eigentlich bei residierenden Depressionen Augmentationsmittel, aber bei älteren Menschen auch sehr limitiert einsetzbar wegen Nierenfunktionsstörungen und so weiter. Lithium ist auch das stärkste antisuizidale Medikament. Bei wiederholten Suiziden hat sich das sehr gut bewährt. Dann, wenn das Lithium-Einsatz nicht möglich ist, dann argumentieren mit atypischen Antipsychotika. Benzodiazepine sind sehr problematisch in der Alterspsychiatrie, weil sie sehr viele Abhängigkeiten verursachen, Stürze verursachen, kognitive Störungen verursachen, delirogen sind, Delir verursachen. Deswegen ist der limitierte Einsatz möglich. Als Bedarfsmedikation bei akuten suizidalen Krisen zum Beispiel, schweren Depressionen, aber ein dauerhafter Einsatz von Benzodiazepinen zum Beispiel für die Indikation Schlafstörungen oder so empfehlen wir nicht. Dann ist das QTC-Zeitverlängerung ein großes Problem, das vor allem bei Neuroleptika, aber auch tricyclische Antidepressiva sind ein großes Problem und deswegen QTC-Zeitverlängerung müssen wir mit regelmäßigen EKG-Kontrollen müssen wir im Auge behalten. Was machen wir bei Suizidalität? Zuerst die Identifikation der Risikofaktoren. Die Risikofaktoren identifizieren, die Patienten identifizieren, Aufklärung der Betroffenen und der Angehörigen und zu den Depressionssymptomen, psychotherapeutische Angebote, telefonische Beratungsangebote, Sensibilisierung der Grundversorger. Wenn es nicht möglich ist und in der akuten Krise eine stationäre Aufnahme und dort eine therapeutische Beziehung, eine gute Diagnostik der Depression und einen schützenden Rahmen aufbauen und Therapie einleiten. Das ist sehr oft, ist leider die Suizidalität im stationären Rahmen behandelbar. Wir sind sehr zurückhaltend mit der Elektrokrampftherapie. Das erlebt ein Revival momentan. Es gibt auch sehr gute Anästhesietechniken, sehr gut durchführbar, EKT heutzutage. Wir sind bei älteren Menschen etwas zurückhaltend, dass es doch retrograde Amnesien verursachen kann, aber bei sehr schweren therapieresistenten der Depressionsformen ist es auch gut einsetzbar heutzutage bei älteren Menschen. Ich bin ein großer Fan von chronobiologischen Verfahren. Schlafdeprivation ist als adjuvante Therapie auch sehr oft dann auch bei älteren Menschen gut einsetzbar. Sie müssen nicht die ganze Nacht nicht durchschlafen, sondern halbe Nacht. Das reicht sehr oft meistens. Und Lichttherapie vor allem, nicht nur bei Altersdepressionen, sondern bei Demenzerkrankten. Personen mit zirkadianen Störungen ist eine sehr gute nebenwirkungsarme Option. Jetzt ein sehr wichtiges Thema, sehr und umfassendes Thema. Ich muss ganz schnell durchgehen, aber wenn Sie Fragen haben in Zukunft, können Sie mich auch jederzeit auch als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Alterspsychiatrie und Psychotherapie dann kontaktieren. Und ich stehe auch für Kolleginnen und Kollegen jederzeit zur Verfügung, weil es mir ein wichtiges Anliegen ist, dass wir auch die Prävention in diesem Bereich stärken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt vielleicht haben wir etwas Zeit für die Fragen.
Ja, liebe Egemann, ganz herzlichen Dank für deinen sehr anschaulichen Vortrag. Wir haben tatsächlich Zeit für vielleicht 3 bis 4 Fragen. Auch für die Kollegen, die online dabei sind. Sie können einfach in der Chat-Funktion Ihre Fragen stellen. Da können Sie dann hier vorlesen. Aber vielleicht gibt es ja auch Fragen direkt aus dem Publikum hier vor Ort. Jawohl?
Und sie vier Themen hat, sein Schicksal, den großen Schmerzen und
denke, der Grundsatz ist, dass wir eine gute therapeutische Beziehung aufbauen. Egal welche Art, sehr grob, sehr oft auch eine Beziehung, die auch der sozialen Isolation, der Vereinsamungsproblematik entgegenwirkt. Das ist das, glaube ich, A und O. Und auf dieser Basis können wir mit der Zeit auch, wenn Medikamente nicht möglich sind, auch andere nicht pharmakologische Therapieoptionen anbieten und versuchen, aus dieser Isolation so durchzubrechen. Ich glaube, therapeutische Beziehung steht im Fokus, an erster Stelle.
Ja? Warten Sie mal kurz einen Moment. Dann.
Genau, ich habe auf der Liste war es darauf.
Welche Erfahrungen machen Sie mit Johanniskraut?
Grundsätzlich gute. Also ich habe das ja auch auf unserer Empfehlungsliste ja auch darauf. Das Problem mit Johanniskraut sind Interaktionspotenziale. Es interagiert sehr stark mit anderen Medikamenten und bei Polypharmazie ist es problematisch. Sonst ist es sehr gutes, kein sehr starkes Antidepressivum, aber ein mildes Antidepressivum. Aber Interaktionspotenzial ist problematisch.
Ich sehe hier vorne noch eine Meldung, genau. Warten Sie noch gerade das
Mikrofon. Hier ist auch jemand, glaub.
Danke für den Vortrag. Was sehr informativ, haben Sie Erfahrungen mit transkranieller Magnetstimulation?
Ja, ja.
Und ich habe gelesen, dass die Lithiumspiegel auch erniedrigt seien, häufig bei Alzheimer. Haben Sie da Informationen drüber? Danke.
Also transkranielle Magnetstimulation machen wir gute Erfahrungen. Es ist noch nicht in der Routine angekommen, aber bei Älteren wirkt das sehr gut. Es muss einfach immer wiederholt werden. Die Wirkung ist nicht sehr lange anhaltend. Ja. Risiko ist relativ wenig, muss ich sagen. Also keine großen Kontraindikationen und so weiter. Die zweite Frage war wegen dem Lithiumspiegel. Wir halten bei älteren Menschen, bei demenzerkrankten Personen setzen wir ungern Lithium ein. Das ist nicht kalkulierbar, die Risiken, und Monitoring ist schwierig. Und bei Altersdepressionen 0,4 bis 0,6 Millimol pro Liter, das ist in diesem Bereich, das reicht das aus. Es gibt auch, wenn Nierenfunktion eingeschränkt ist, können wir auch sogar darunter gehen, wenn unbedingt notwendig ist, bei schweren Suizidalität zum Beispiel. Ich glaube, hier gab es noch zwei Fragen.
Bei den Risikofaktoren haben Sie eine positive Familiengeschichte oder aufgeführt. Ja. Kann man das kurz erläutern, weshalb das so ist?
Auch es gibt auch genetische Prädispositionen, also es gibt auch familiäre Belastung, belastete Familien mit Depressionen, und da kommt die Suizidalität häufiger vor. Deswegen ist auch eine Familienanamnese sehr, sehr wichtig bei der. Da kommt es aber in jeder Generation dann auch Depressionen und affektive Erkrankungen vor.
Ja? Sandra, ist hier hinten noch eine Frage? Virginie Pohle hat
noch. Ich habe noch eine Frage. Ich habe schon ein Mikro, danke. Genau, also ich habe es auch jetzt gesehen bei Patienten, dass es sie zum Teil kommen mit Antriebsminderungen oder Müdigkeiten, das manchmal recht schwer ist, daraus auch eine Depression wirklich auch zu sehen. Wie ist es denn mit der Symptomatik der Angst? Das haben Sie jetzt gar nicht so erläutert. Ist das auch ein Thema oder sind das oft gesonderte Diagnosen?
Meine Kollegin wird sicherlich darauf auch Angststörungen eingehen und Psychotherapie der Angststörungen sehr oft. Welche Art von Angststörung das ist, muss man das zuerst natürlich anschauen. Sehr oft ist Psychotherapie ausreichend oder auch sozusagen ein antiphobisches Training. Sehr oft vermischt sich aber die Angststörung im Alter mit der affektiven Erkrankungen, mit Depressionen. Und das ist ein sehr großes Problem. Wir haben eine große Überlappung, aber die Behandlung ist eigentlich bei beiden Krankheitsbildern ähnlich. Also Psychotherapie, wenn es nicht hilft, dann SSRI und in erster Linie und Psychopharmakotherapie.
Ich frage schnell, gibt es Fragen aus dem Chat? Julia, bei dir noch? Keine Fragen aktuell aus dem Online? Okay, dann haben wir noch für eine Frage hier im Raum Zeit.
Sie haben Anzeichen für eine Altersdepression eben auch die Müdigkeit angesprochen. Ist das nicht etwas, was sowieso im Alter, also ein älterer Mensch mehr Schlaf braucht wie jemand anderes? Also wo kann man da unterscheiden? Genauso auch Schmerzen, dass ich mehr Rückenschmerzen habe oder sowas, das ist ja nicht unbedingt selten, sondern einfach normal, was das Alter so mit sich bringt.
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht. Nein, Müdigkeit kann verschiedene sehr Gründe geben. Es kann allgemeine Müdigkeit sein, aber Müdigkeit kann ein Symptom sein eines Krankheitsbildes, eines zum Beispiel auch einer vaskulären Veränderung oder eine Malabsorption, Mangelernährungszustand kann es sein. Also es müssen differenzialdiagnostisch in Betracht ziehen, verschiedene Ursachen der Müdigkeit. Müdigkeit ist nicht immer Müdigkeit an sich, sondern kann verschiedene Gründe haben. Und wir gehen davon aus, dass wir trotzdem auch solchen Leuten mindestens aktivierende Angebote machen müssen. Auch weil auch Deprivation und ist ein großes Problem bei älteren Menschen. Sie sind nicht nur sozial isoliert, sie sind auch nicht kognitiv herausgefordert. Ohne kognitiv sie zu überfordern, müssen wir kognitiv zu anregen. Und deswegen empfehlen wir auch all diese nicht pharmakologischen Therapieoptionen und begleitende Therapien bis zu Kunst, Musiktherapie und so weiter. Wir haben eine Reihe von Angebotsmöglichkeiten.
Ja, lieber Ege, mir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch für die gute Beantwortung der Fragen. Ich sah, es gab noch Meldungen, aber es gibt die Möglichkeit, vielleicht in der Pause mich anzusprechen oder natürlich auch per Mail allenfalls Fragen noch zu stellen. Also ganz herzlichen Dank nochmal, lieber Egemann.